Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Guten Abend im Fokus auf DRS3. Mein Gast von heute Abend ist ein Mann mit einer Mission. Weg mit Dreck, weg mit Gewalt, Drogen und mit den Auswüchsen vom Sexgewerbe. Und an mit einem lebenswerten Quartier für alle. Es ist der Zürcher Rolf Fieli, 65. Man sagt ihm auch Mr. Langstrasse. Vor 10 Jahren hat die Stadt Zürich ihm den Job als Mr. Langstrasse gegeben, weil sie gefunden hat, so kann es nicht mehr weitergehen mit dem Langstrassenquartier hinter dem Hauptbahnhof Zürich. Rolf Fieli, es hören jetzt auch ganz viele Leute zu, die nicht aus Zürich sind, die aber vielleicht schon gehört haben vom Sündenpfuhl Langstrasse oder die den sogenannten Kreis-Kaib kennen vom Ausgang oder von Kinofilmen wie Strähl. Was waren es für Zustände im Langstrassenquartier vor 10 Jahren, wo man sie geholt hat?
Wenn man so durch die Strasse gelaufen ist, sagen wir am 11, 12, 1 oder 2 Nacht, dann ist man Schritt und Tritt angesprochen worden. Willst du noch Drogen? Welche Art von Drogen? Man hat in jedem Hauseingang Menschen gehabt, die sich angefixt haben, die Drogen genommen haben. Selbstverständlich auch alles andere, was sonst drum ist. Also die Figuren, die man nicht so genau weiss, sind die eigentlich gefährlich? Sind sie normal oder nicht? Also man hat gar nicht mehr gewusst, wo ist man eigentlich? Ist man in einer Stadt Zürich, wo man sagt, mit dieser Lebensqualität, oder ist man irgendwo noch immer auf der Drei, in einer Welt rein, wo es schlecht ist, schlimm ist?
Also ganz viel Elend, ganz viel Dreck.
Das ist das, was man gesehen hat. Und das ist immer wieder ein Thema gewesen. Sie haben ja vorher gesagt, also der will den Dreck weg. Das ist dann wie auch der Saubermacher. Bei mir geht es eigentlich nie um das. Selbstverständlich, wenn es dreckig ist, wenn es viel Schmiererei und so, das schadet. Das wissen wir. Ja. Eigentlich geht mir um das Potenzial. Also was kann man eigentlich machen, dass die normalen Menschen, müssen wir schauen, was ist eigentlich normal, aber ich denke, wir zwei wissen, was das ist, sich wohlfühlen, und zwar nicht nur am Mittag, um 2 oder um 3, sondern wenn sie dort sind, ob es jetzt 11, 12, zu Nacht sind, am Morgen, zu Mittag, immer.
Sie sind an die schlimme Situation angeraten. Man hat sie wählen als Mr. Langstrasse. Wie lange haben Sie sich überlegt, ob Sie diesen Job, diese grosse Aufgabe annehmen?
Es ist eigentlich ganz, ganz, ganz schnell gegangen, als mich Esther Maurer gefragt hat, oder Weihnacht 2000.
Damalige Polizeivorsteher.
Ja, genau, ja. Er hat gesagt, Rolf, wir haben es schlimm dort, und ja, das habe ich ja gewusst und so. Würdest du da, hast Interesse, etwas zu machen? Und da ist es ganz schnell gekommen, ja, ich will das. Warum habe ich das eigentlich so schnell gesagt? Weil ich habe die Situation vom Letten kennt, vom Platzspitz. Ich habe das Elend im Kreis 4 kennt, und ich bin einmal statt einem Betreibungsbeamten gewesen. Ich habe das Elend eigentlich so gespürt, die Verschärfung der Situation gemerkt, und habe immer gemotzt, dass man da nichts macht oder nicht schneller etwas macht. Und wenn jetzt schon jemand kommt und sagt, hey, mach, dann macht man halt.
Jetzt kann ich mir vorstellen, Sie sind ein relativ kleiner Mann mit schmalen Schultern, so viel Problem auf diesen schmalen Schultern. Kann ich mir vorstellen, da gerade man zuerst mal in eine Schockstarre, weiss gar nicht recht, wo überhaupt anpacken. Mögen Sie sich erinnern an Ihre allerersten Amtshandlungen?
Oh, wenn ich nicht auf dem Letten geschafft hätte oder früher nicht schon ziemlich heikle Situationen in meinem Leben erlebt hätte, nicht nur in Zürich, sondern in anderen Städten auch, dann wäre es vielleicht so gewesen. Und es sind ja nicht einfach nur meine Schultern, sondern ich habe ja das Team. Und da verteilt man ein bisschen, also das Schöne für mich, das Schlimme für die anderen.
Haben Sie das so gehandhabt? Die anderen haben so Drecksarbeit machen.
Wäre eigentlich nicht so gegangen, nein.
Sie haben den Auftrag gefasst, eben den Sündenpfuhl Langstrasse wieder attraktiv zu machen für eine breite Bevölkerungsgruppe. Sind da dabei Angestellte vom Polizeidepartement, das sind Polizeidepartement unterstellt. Jetzt gehe ich aber davon aus, als Schreibtischtäter kommt man da nicht weit in diesem Job.
Das war ganz am Anfang eigentlich eines der grossen Probleme gewesen. Da hat meine Departementssekretärin, das ist also eine Art wichtige Person in dem Departement, gesagt, Rolf, du bist nie da, es kommen so viele Telefone, du bist nicht da. Und dann habe ich ihr sagen, hast du das Gefühl, wir können Situationen bereinigen vom Schreibtisch aus, indem man irgendwie mal etwas schreibt? Oder Menschen nicht, wir müssen auf der Gasse sein und genau heranschauen. Und das war auch mein Vorteil gewesen. Ich bin neugierig, ich bin ein neugieriger Mensch. Und ich mag auch Menschen. Das heisst, mein Blick ist anders, ist auch geschärft durch mein ganzes Leben, wo ich an vielen solchen Orten verbracht habe, wo es auch Probleme gegeben hat. Man schaut anders, man redet möglicherweise anders mit den Leuten. Und vor allem, man sieht Probleme, wo andere vielleicht noch nicht sehen. Ein Beispiel, wenn ich auf Gas gehe, dann kann ich einen Blick machen, ich sehe, aha, der könnte das und das machen, Dealer, das läuft so und so, der ist das und das. Aber nein, das ist es nicht. Das ist ein ganz normaler Mann, da kann man die Polizei darauf hinweisen. Das ist ein Schwarzer, wie andere auch, aber ist nicht ein Dealer. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also die Sensitivität, die man hat für das Gebiet.
Ist es reine Beobachtung, was Sie machen auf der Gasse, oder intervenieren Sie? Gehen Sie reden mit Dealern, mit Prostituierten, mit Zuhältern, mit Anwohnern, mit Wirten?
Es geht natürlich um Vertrauen. Und wie baut man Vertrauen auf? Das ist nur durch Beziehung. Und Beziehung ist immer auch das Gespräch. Aber nicht nur das verbale Gespräch, also nicht nur, indem ich rede, sondern auch Körperhaltung. Es ist etwas anderes, wenn ich mit dem Kind rede, auf irgendwo, und will wissen, wie geht's dir auf der Bäckeranlage jetzt? Ist das richtige Spielzeug da? Oder hast du noch einen Wunsch? Ist das etwas anderes, wenn ich mit dem Dealer rede und sage, einfach nicht der Ort da für euch? Das ist ein ganz anderer, und da gibt auch eine Körperhaltung, die anders ist.
Und wie reagieren die Dealer, wenn da der Fiele kommt vom Polizeidepartement?
Also eine von der relativ schwierigen Situationen war die Nacht um zwei, nach einer Sendung im Tele Zürich. Der hat gewusst, das ist der Fiele, der will mich nicht da im Quartier haben, weil das sage ich auch, Null Toleranz, Drogenhandel. Der kommt am Morgen um zwei auf mich zu und sagt, «When I see you the next time, I kill you.» Das macht zuerst Angst. Also, oder... Mich hat es eigentlich gar nicht so berührt, weil ich kenne die Sprüche von früher her, vom Letten. Das Nächste war viel schlimmer, er sagt, that's my place. Und das ist das, hat eine ganze Gruppe von Leuten gegeben, Dutzende, aber Dutzende, Hunderte von Dealer, süchtigen Menschen, sonst Kriminelle, die gemeint haben, der Kreis 4 gehöre rein und nicht der Bevölkerung. Und das Negieren von diesen Leuten ist ja noch nachvollziehbar, die wollen ihren Raum. Aber die Stadt Zürich, wie er das Gefühl hat, zum Teil auch die Polizei, das ist ein Gebiet, wo gar nicht mehr normale Leute wohnen. Also keine Familie gibt, keine alten Leute, sondern es ist irgendwie, alle wollen ja dort wohnen, so schwer ist es schon lange gegangen. Also, die Sicht, die falsche Sicht, die ist eigentlich verheerend gewesen. Erster Schritt war, zuerst mal zu sagen, es ist anders. Wir haben mehr Kinder als andere Quartiere. Wir haben ganz viele alte Leute, die haben das genau gleiche Recht. Wir haben viele Familien. Wir müssen die schützen, es geht um Lebensqualität.
Und das sagen Sie dann einem Dealer, der sagt, it's my place?
Auf die Art und Weise, ja. Natürlich nicht so, wie ich es Ihnen jetzt sage, aber er muss das begreifen. Wenn ich dem sage, no, that's my. Und ihm dann nachher so sage, ich bin da geboren und so, und verhalte dich anders. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Satz ist natürlich immer noch Nulltoleranz, und die Polizei kommt.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, ja, so wahnsinnig Angst hätte Ihnen die Mordtreue gar nicht gemacht, weil Sie das gekannt haben. Da muss man sich aber schon ein bisschen dickes Fell zutun. Sind Sie schon immer so easy mit so Sachen umgegangen?
Nein, selbstverständlich nicht. Ich glaube, ich habe das gelernt. Ist noch ein bisschen schwierig zu sagen. Wir haben auch Sachen erlebt in den 68er Jahren. Ich habe in anderen Ländern Gewalt gesehen und gemerkt, es gibt ein gewisses Verhalten, das mich auch schützt. Also auch das, ich gehe nicht her, wenn ich merke, das ist eine extrem aggressive Situation, und gehe dort rein. Sondern ich schätze noch ein bisschen ab, wann ist der Moment da, um richtig zu intervenieren. Und der Unterschied ist auch, ich habe ja auch immer meine Kolleginnen und Kollegen gehabt, die auch irgendwo neu mit rum waren.
Das ist auch eine Zusammenarbeit mit der Polizei.
Ja. Und gerade wegen Morddrohungen, wir hatten ja mal eine Jugendunruhe gehabt, 68, 81. Im 81 haben mich Leute, die gewusst haben, der viele steht auch ein nach fürs Recht der Jugend auf Freiräume, haben mich genauso bedroht. Nicht «I kill you», sondern ich habe gesagt, ab nach Moskau, du hast nichts da zu suchen, und wenn ich könnte, würde ich dich, und so. Also verbal ist ja schon ziemlich viel Negatives gelaufen auch da.
Man kann über Sie auch lesen, Sie sagen einen, der gerne mit allen per Du ist, das ging irgendwie einfacher. Funktioniert das auch eben genau in diesem Milieu? Ist das ein Mittel zum Nähe-Schaffen?
Nein, das ist aber eine falsche Zuschreibung. Es ist natürlich so, dass in vielen Bereichen, wo ich tätig bin, mit den Menschen, wo ich zusammen bin, sich sehr, sehr schnell eine Intimität herstellt, wo man dann zum Du übergeht. Aber wir sind nicht mit allen Du, und selbstverständlich, das ist ganz klar, das ist ja auch am Anfang in der Drogenarbeit oder so gewesen, die Menschen sind nicht einfach Du. Dann hinter dem Du kann ja eine Abwertung sein, hey Du, oder? Sondern das Du kommt erst dann, wenn die Beziehung aufgebaut ist.
Sie haben eben viel mit Drogensüchtigen zu tun gehabt, an der Langstrasse mit Prostituierten. Wird man da ein Stück weit so als Quartiergötti auch zu einem Therapeut?
Ich habe natürlich zwei Wege. Ich habe Menschen auch begleitet, therapeutisch begleitet. Schon vorher, vor allem dann aber auch im Letten, aber auch ganz andere Menschen, also mit anderen, vor allem auch Familien, also familientherapeutischen Ansatz. Und das ist natürlich ein Hintergrund, der einem sehr, sehr hilft. Man muss einfach noch ein bisschen aufpassen, die Arbeit im Langstrassenquartier ist nicht eine therapeutische. aber man muss im Hintergrund haben, dass in jedem Mensch ein Potenzial steckt. Mhm. Wie auch in jedem Quartier das Potenzial ist. Und das ist wie mein therapeutischer Ansatz oder anders gesagt. Ich schaue die Stadt so ein bisschen an wie ein Mensch. Das hat man allerlei von den Füßen und so, aber man hat eine Seele. Also, und das, die Seele ist mir das Wichtigste. Wenn ich sage, Herz oder Seele von dieser Stadt, von diesem Quartier, ist das nicht einfach ein Spruch. Sondern da merkt man viel mehr, als wenn ich ganz, wie heisst das einmal, so rational überlege.
Welche Seele hat denn das Langstrassenquartier?
Für mich, ich sage natürlich, wo liegt Langstrassenquartier, das ist mitten im Herzen von der Stadt Zürich. Also Herz hat für mich die Bedeutung. Und warum jetzt eigentlich? In diesem Quartier treffen sich dermassen viele Menschen aus den verschiedensten Ethnien, 170 Ethnien, die wir hier haben. Und Menschen, die zum Teil wirklich in der Armut sind, bis zu denen, wo es gut geht und bis zu denen, wo es sehr gut geht. Wir sind vermutlich der grösste Schmelztiegel. Und in diesem Schmelztiegel ist immer das Interessanteste. Dort merkt man, dass Menschen, wo es gut geht, vielleicht schlechter geht als denen Menschen, wo es gut geht, obwohl es ihnen schlecht geht. Das ist Mani Matter. Und das ist genau so die Sicht, also die Blick, die Worte, die wir manchmal meinen, oder wo man meint, oder Politik vor allem auch meint, ist manchmal ziemlich daneben, widerspricht all dem, was wir tagtäglich auf der Strasse wahrnehmen.
Sie selber sind ja auch ein Kind vom Langstrassenquartier. Ja. Wenn Sie das Elend sehen, Alkoholiker, Junkies, Prostituierte, überlegen Sie sich manchmal, warum sind Sie nicht dort gelandet? Und die doch?
Selbstverständlich. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Art von Demut, Dankbarkeit und wie man das auch will, nicht im theologischen Sinn, also nicht als Pfarrer geredet, sondern eigentlich, man muss ja auch dankbar sein. Wo ich geboren bin, 1946, wir sind sehr arm gewesen. Wir haben neu mit gewohnt, was auch Menschen gehabt hat, die meisten Menschen, die arm gewesen sind. Ich habe Solidarität erlebt. Mhm. Ich habe Unterstützung erlebt. Wir sind auch getröstet worden, weil die übrige Stadt hat immer noch aufs Vieri runtergeschaut. Kreis Keib. Sie wissen, was Kreis Keib ist?
Kreis Keib, ja, ist der Kreis Keib. Keib ist ein Tierkadaver.
Ja, genau. Ja. Und wenn man das weiss, also die anderen
denken, das ist einfach ein bisschen
schräg. Irgend so ein Kadaver. Und dann haben wir uns immer dort gesagt, die übrige Welt bezeichnet uns Kadaver, also eigentlich richtig zum Entfernen, zum Wegtun, zum in Grube versenken. Was sind wir denn wert? Und das wird heute in dieser Stadt immer noch unterschätzt, dass Menschen, die in so einem Quartier wohnen, wo man immer sagt, ja, das Quartier und so negativ und alles, sich selber anfangen zu abwerten.
Sie sind jetzt 10 Jahre lang im Kampf für ein besseres Quartier, dass es eben allen besser geht, den Alten und den Jungen und den Müttern und den Drogensüchtigen. Und ich bin auf die Langstrasse gegangen letzte Woche, um mal ein bisschen fragen, was halten eigentlich die Leute von dem Fieli, von dem Rolf Fieli. Ich bin eine Stunde lang unterwegs gewesen mit dem Mikrofon. Es war noch spannend gewesen, dass die jüngeren Ausländer sie nicht gekannt haben. Ja. Die älteren Schweizer allerdings sehr wohl gewusst haben, wer das ist. Viele von denen haben aber mit den Medien nichts zu tun haben, außer dem Mann, den ich in der Schweizer Degenbar getroffen habe.
Ja.
Schon leicht angetrunken mit der dunkle Schönheit im Arm und ihn gefragt haben, was ist eigentlich der Rolf Fieli für einen?
Er ist eigentlich ein feiner Mensch, ganz ein feiner Mensch, hat teilweise ein bisschen Illusionen, wie das im Kreis 4 geht. Und er hat sich Mühe gegeben. Also wir haben das so sehr, sehr geschätzt.
Was macht denn zu einem feinen Typ?
Ja, das Verständnis. Alles können kombinieren, das Milieu, der Tourismus, den wir hier haben, Ausländer mit Geschäftsverbindungen auch da. Der Rolf hat für gewisse Ladengeschäfte und so hat er das sich sehr gut Mühe gegeben. Andererseits haben wir halt gleich mit der Zuwanderung haben wir mehr Brutalität bekommen. Da. Also eine heile Welt bringen wir da nicht her.
Ja, Rolf Fieli, in Vino Veritas sagt man, im Wein liegt die Wahrheit.
Richtig.
Was sagen Sie zu dieser Einschätzung von dem Langstrassenanwohner?
Er hat natürlich viele Sachen das wirklich noch gut aufgenommen. Wobei, man muss immer wieder sagen, also das, was er anspricht, dass Einwanderung und so, da hätte ich dezidiert eine andere Meinung. Es ist nicht Einwanderung, sondern es ist eigentlich Bildungsferne oder zu wenig Unterstützung und so. Andere, die heile Welt.
Mhm. Wenn wir die? Gibt es die?
Es wäre natürlich unglaublich schön, wenn man die heile Welt hätte. Ich frage mich immer, was wäre denn heil an dieser Welt? Und dann wird mir manchmal dann bei dem Gedanken schon geschmucht, wäre es mir dann nicht vielleicht noch ein bisschen langweilig oder so, oder was ist Heil? Oder ich tue es eben anders formulieren. Eine Welt ohne Konflikt wird es noch lange nicht geben. Für mich ist aber die Frage, was sind Konflikte? Sind es wirklich Dealer? Sind es die Kriminellen? Sind es die Zuhälter, die Menschenhändler, wo der Konflikt sind? Oder sind es unsere zwischenmenschlichen Konflikte? Mhm. Also das, was einfach bei uns als Individuen ist, und das, ich unterscheide da. Wir als Menschen haben jeder auch individuelle Konflikte. Mit denen muss man lernen umzugehen. Die gesellschaftlichen Konflikte, die müssen wir auf eine andere Art lösen. So schauen wir es wie in Spanien, wo jetzt Hunderttausende von Menschen auf die Straße gehen und so weiter. Armut, all das. Dort rein wollen wir ja nicht. Also darum müssen wir lernen, diese Konflikte anders anzuschauen.
Der Anwohner hat gesagt, ist ein feiner Typ, der viele, hat viel erreicht. Also ich glaube, ihr Einsatz hat sich tatsächlich gelohnt, wenn man die Langstrasse anschaut. Die Milieu-Spünte sind zum grossen Teil verschwunden, sind abgelöst durch Szenenbars. Es ist mittlerweile ein Ausgehviertel. Die Latte Macchiato-Fraktion hat das Zepter übernommen, nicht mehr die Milieu-Figuren geben den Ton an. Aber es sind auch neue Probleme kommen, beziehungsweise sind nicht alle gelöst. Er hat ja vorher noch die Illusionen angetönt. Ja. Wo müssen Sie selber sagen, da sind Sie vielleicht ein bisschen blauäugig gewesen?
Ich glaube nicht mal, dass ich so blauäugig gewesen bin, sondern ich weiss ja bei allem, wir sind da zum Problem lösen, aber ich weiss, dass jedes Problem, das ich löse, gibt es neue Probleme. Mhm. Sie müssen einfach kleiner sein und wir müssen gerade wieder dran. Eins der grossen Probleme ist, wir haben zu wenig Wohnraum. Vor allem für Menschen, die nicht viel Geld haben oder nicht viel, was... oder nicht genügend Geld für diese teure Wohnungen zu zahlen. Und eines von unseren, von einem von meinen grössten Wunsch, und wir haben das auch im Konzept drin gehabt, ist, statt viel mehr Liegenschaften kaufen, die Spekulation anzugehen. Und da meinte ich, ist es nicht so gelungen. 2000, 2001 sind die Liegenschaften noch käuflich gewesen im Quartier. Weil niemand hat die Liegenschaften wollen. Die Banken haben allerdings noch mitgespielt, das war eine ganz heikle Situation gewesen. Ich denke, dort hat man mehr und intensiver müssen dran gehen. Und die Stadt hat sich mehr Gedanken müssen machen, wie können wir diese Liegenschaften über, nicht im Ferien, aber anderswo, um zu verhindern, dass wirklich das, was wir jetzt haben, dass eine Wohnungsnot zunimmt.
Ich werde mit Ihnen nachher gerade noch über die aktuellen Langstrassenprobleme reden. Stichwort brutale Zuhälter.
Ja.
Am Strassenstrich, Stichwort Juppisierung vom Quartier, ist auch so etwas, wo man im Moment sagt, eben, die Mieten werden immer teurer, es können sich immer weniger leisten. Und laut Partyvolk aus der Agglo. Ja. Das ist sicher spannend für all die außerhalb von Zürich, die jetzt zum Zuhören sind. Vorher aber noch Wunschmusik, die Sie mitgebracht haben. Ein argentinisches Wiegenlied. Was hören wir da?
Wir hören ein Lied, wo Mutter, eine schwarze Mutter, ihrem Kind etwas vorsingt, schlaft gut ein und dann berichtet, wie schwierig das ihr Leben ist, Armut, Missachtung. Und sie sagt dann so einen Satz, wenn die Weissen kommen. Also so all das, Rassismus spielt dort, die Armut, die Angst um ihr Kind, die Angst um die Zukunft vom Kind. Und das berührt mich seit eh und eh, also seit ich überhaupt fühlen mag, dass es all diese Menschen gibt, beschäftigt mich diese Thematik.
Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas le come la patita, chacapumba, chacapumba. A pumba chaca pumba chaca pumba chaca pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí.
trabajando y no le pagan, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, va de luto sí, va tosiendo sí, no le pagan sí, duramente sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, negrito, negrito.
Der Fokus auf DRS 3 mit Wunschmusik von Rolf Fieli, Mr. Langstrasse. Er hat in den vergangenen Jahren etwas probiert, das Pilotcharakter hat für die ganze Schweiz. Unter seiner Leitung hat die Stadt Zürich aus der verruchten Langstrasse in den letzten 10 Jahren ein Trendquartier gemacht. Aber eben die alten Probleme, die sind nicht alle gelöst, neue sind dazugekommen. Sie sagen, Rolf Fieli, eines der grossen Probleme an der Langstrasse selber sind im Moment nicht die, die dort leben, sondern das Partyvolk von außerhalb.
Ja. Es ist ja so, wir haben ja den grossen Wunsch gehabt, dass wir eigentlich viele so normale Läden können anziehen können. Und man vergisst immer wieder, warum hat es eigentlich so viele so Bordellbetriebe gegeben oder so ähnlich. Angefangen hat es eigentlich mit den Spielsalonen. Die haben doppelt, drei, viermal so viel gezahlt. Da sind die normalen Läden rausgegangen, haben keine Chance mehr gehabt. Also der Blumenladen, vor allem unsere Käseläden. Also. Und die Nachfolge war dann, go, go shoppen. Die haben auch immer mehr gezahlt und das hat wie etwas entvölkert. Und unser Wunsch war, dass viel mehr vom normalen Gewerbe, und ob es jetzt ein Verkaufsgeschäft sei oder eine Schreinerei oder so, könnte zurückkommen. Darum haben wir eigentlich Geld wollen, auch 20 Millionen von der Stadt, das haben wir so nicht bekommen. Und hätten gerne die auch gehabt. Die Tendenz war nachher noch ein bisschen anders gewesen und leider sind die Hauseigentümer meistens nur so kurzsichtig und tun nicht in die, mittel- und langfristig denken. Und jetzt haben wir eine Häufung von Betrieben, die 24 Stunden offen haben, in einem ganzen, im Quartier, wo es ganz enge Strassen hat, wo ein Lokal neben dem anderen und obendurch wohnen alles Leute. Wir haben 60-80% Wohnanteil, die wollen schlafen. Und jetzt ist es so, das ist ein unglaublich tolerantes Quartier, immer gewesen. Und die sagen immer viel zu lang, ja, ja.
Sind sich auch schon viel gewöhnt.
Wir sind sich, ja. Genau, und es heisst, ja, ja, wir müssen ja tolerant sein. Und dann gibt es eine Grenze. Ich erhoffe mir einfach, dass so alle die jetzt kommen, von überall her, wir sind ja nicht gegen die.
Was machen sie denn, dass sie zum Problem werden?
Es ist halt, wir haben 24 Stunden Gesellschaft. Am schlimmsten wird es am Morgen ab 3 bis 5, wenn sie so besoffen sind, also ein Teil, weil die Normalen sind ja dann weg, also ein die sind besoffen, die haben irgendetwas sonst reingeknallt, dann tun sie blöd, dann, wenn jemand rausruft, mach bis ruhig endlich mal, und dann wird auf und dann werden Steine gerührt und so und das. Und man hat auch Angst vor denen. Wenn sich die Leute anders würden aufhalten, einfach ganz normal, ein bisschen
also, das ist jetzt die Gelegenheit, Rolf Fieli. Es hören ganz viele Leute
wunderbar
zu. Was wollen sie den Aargauer, den Schaffhauser, den St. Galler, den Schweizer, all denen da aussen sagen, die ab und zu in die Langstrasse kommen und feiern?
Einfach so, wenn sie es nicht fertig bringen, dass auch leiser reden können. Wenn sie dort sind um 2, 3, 4 und wenn sie so besoffen sind, dass sie wirklich nur noch umeinander schreien müssen und sich auf den Grimm geben müssen, die wollen wir gar nicht. Und die anderen sollen das Pflaster nehmen und ein bisschen zutun, es kann ein paar Löcher haben, dass es einfach leiser wird. Dann wird dann nicht mehr reklamiert.
Gut. Also, ein Punkt, der vor allem aus alternativen Kreisen kritisiert wird, das ist, die Langstrasse verliere ihre Seele, sagen die. Es eben die Spekulanten kommen, die teure Häuser, die Häuser einkaufen, die überteuert Wohnungen vermieten und der Wohnraum sei so teuer, dass sie sich arme Leute eigentlich gar nicht mehr leisten können, dass die Langstrasse versnobt wird, jubisiert. Nehmen Sie solche Gangster ernst?
Ja, selbstverständlich, aber es macht mich sehr traurig, dass gerade die Leute nicht merken, dass wir eigentlich ganz etwas anderes vorgehabt haben und vor allem wie nicht genau herschauen, wann ist das passiert. Es ist nicht eine Gentrifizierung, die uns jetzt Mühe macht. Weil die Spekulation hat in den 70er Jahren angefangen, wo zum Beispiel Herr Brunner, das ist einer, der Ziegeligenschaften aufgekauft hat, ganze gute Wohnliegenschaften günstiger um sind als Milieu-Kate. Wenn irgendjemand stirbt heute und Erbgemeinschaften gibt, dann werden die Häuser teurer. Dann, an wen vermietet er es? An die, die am meisten zahlen. Und das ist aber vor das ist in den 90er Jahren passiert, vor 2000.
Eben die Gentrifizierung, die Sie ansprechen, muss man vielleicht noch schnell sagen. Das ist eigentlich, wenn ein Wohnquartier, ein ehemalig schäbiges Wohnquartier aufgewertet wird.
Genau.
Neue Leute kommen und durch das eben auch die Mieten teurer werden.
Also die Angst vor den Deutschen, die jetzt kommen und alles zusammen Multimillionäre sind und alle anderen vertrieben. Also, man darf die Gefahr nicht unterschätzen. Es ist natürlich so, dass, wenn ein Quartier aufgewertet wird, auch andere Family Interessen haben. Aber es sind nicht Menschen, die wohnen wollen, sondern es sind eigentlich die, die überall in der Stadt Häuser kaufen, ob Kreis 4, 5, irgend so, ist denen völlig gleich. Sie legen ihr Geld da, weil sie kommen ja zur Rendite. Mhm. Und das passiert in der ganzen Stadt, im Moment auch im Kreis 4. Aber noch schlimmer ist es natürlich Westangent und anderswo. Muss man achten. Aber das Hauptproblem war eigentlich, dass man über Jahrzehnte hinweg in dem Quartier nicht investiert hat. Das heisst, die Liegenschaften sind zum Teil verludert. Man hat 50, 60, 70, 80 Jahre nicht renoviert. Die müssen dringendst renoviert werden. Vom Baulichen her, Gesundheit ist angesprochen, Feuerschutz und so. Wenn man jetzt renoviert, werden die Wohnungen einfach teurer. Und eine Mischrechnung gibt es höchstens bei Genossenschaften der Stadt, aber die ist auch nur ganz begrenzt. Also werden die Wohnungen teurer, das ist schlimmer. Und ich muss immer wieder den Leuten sagen, ich habe 1992 in einem Interview mit dem Tagesanzeiger gesagt, es dürfen nicht noch mehr Probleme in den Kreis 4 verlagert werden und sprechen dort vor allem die Spekulation an. Ich habe darauf hingewiesen, dass es unglaublich ist, wie da die Spekulation herrscht, wie da eine Verdrängung wird kommen und dass man da wirklich muss definieren, wen wollen wir denn in dieser Stadt? Wenn wir eigentlich nur noch Wohlhabende, was machen wir für den unteren Mittelstand, den mittleren Mittelstand? Das ist das Thema schon in den 90er Jahren nachzulesen.
Also 1992 haben Sie das gesagt. Und jetzt, wie geht es Ihnen denn jetzt mit der jetzigen Situation, wenn das dort schon Angst war?
Ich sehe zwei Sachen. Es gibt nicht nur die Schlimmen, es gibt ganz, ganz viele vernünftige Liegenschaftenbesitzer. Es gibt viele Leute, die relativ günstig nach wie vor wohnen können. Ich glaube, wir brauchen sehr viel mehr Wohnungen auch in diesem Quartier. Und darum hoffe ich, dass die SBB, die die ganz grossen Brachen hat, aber auch andere, die jetzt im Moment noch über Land verfügen, das so abgeben, ob sie im Baurecht sind, ob sie selber bauen, dass der Normalverdienerin, Normalverdiener dort sich eine Wohnung leisten kann. Weil langfristig ist das immer das Beste für eine Stadt.
Ein anderes grosses Problem, eine Baustelle im Moment im Langstrassenquartier, Silke Strassenstrich, ist etwas, wo Sie, glaube ich, relativ aufwühlt. Ich habe ein altes Radiodokument gefunden. Vor einem Jahr sind Sie mit dem Regionaljournal vor Ort an Silke und haben dort die Situation beschrieben. Man könnte da mal reinhören, wie das vor einem Jahr ausgesehen hat.
Ich wohne gerade vis-à-vis von da, wenn ich auf die Straße gehe, dann sehe ich Frauen, die am Strassenrand stehen. Ich sehe die Männer aussteigen. Die Art von der Gebärdensprache, also noch ein bisschen, dass sich das machistische Aufführen von diesen Männern und wie die Frauen die Männer dann anmachen. Und dann, woher gehen wir? Und dann irgendwo da noch immer in die Gebüsche hin und dann kannst du ihnen wirklich zuschauen, wie sie es treiben. Viel schlimmer für mich noch anzuschauen, sind die Freier, die das mitmachen, die sich aufgeilen, genau an dieser Situation, wo man sieht, das ist ja gar nicht um Sex. Es geht eigentlich um Macht, diese Frau zu beherrschen. Und die machen dann alles mit. Die schauen dazu, die finden es lustig, wenn irgendjemand nicht herpisst, die pissen selber an die Hauswand her. Schlimmer ist noch, der Kick ist nicht einmal der Sex für die, sondern da herzukommen, wo man am grusigsten tun kann.
Wenn man das so hört, hört man das, wühlt sie auf, das macht sie hässig.
Es ist ja so, dass ich seit den 70er Jahren kenne ich die Situation im Kreis 4, Kreis 5, in anderen Gebieten sehr gut, wo es um Sex geht. Die Verluderung, die in den letzten 10 Jahren stattgefunden hat, in dem Gebiet, es geht wirklich um Sex, es geht nicht mehr um das, was auch in der Prostitution teilweise ist, sondern noch ein bisschen Erotisches. Das ist am Silke kaputt. Und wir haben nicht nur am Silke die Probleme, wir haben es auch anderswo, nur es ist am Silke einfach am auffälligsten. Was mir Angst macht vor der Zukunft, ist, wir haben Freizügigkeit, ich stehe ein für die. Folgen aber muss man bedenken, und es geht vor allem um die wahnsinnig armen Menschen, wo kommen vor allem die Frauen, die gezwungen werden, dann zu uns zu kommen, um ganz schnell viel Geld zu verdienen. Mhm. Ob das funktioniert oder nicht, weiss man noch nicht. Das ist erst nachher.
Also mit der Freizügigkeit sprechen Sie ja Schengen-Länder, wo die Frauen, so weiter, glaub, für 90 Tage sehr einfache Arbeitsbewilligung bekommen und so eigentlich legal können arbeiten können.
Genau.
Der Strassenstrich ist ja nicht verboten. Ja.
Und dann bleiben sie auch länger oder sie gehen und so, das ist alles. Und es ist nicht verboten. Und es geht eigentlich gar nicht in dem Sinn um Prostitution, es hat wie zwei Ebenen. Ich denke, die Schweiz muss viel, viel mehr, zusammen mit allen anderen relativ wohlhabenden Ländern, schauen, dass die Armut im übrigen Europa abgebaut wird und nicht nur zunimmt. Mhm. Dass auch die Machtverhältnisse dort sich verändern können. Menschen mehr Möglichkeiten haben, sich zu entfalten. Der Streit in der ist der grosse, ich weiss, das kann man so gut sagen, es ist schwieriger zu machen. Bei uns können wir aber wirklich so schauen, wir können ganz eindeutig mal sagen, und da ist die Justiz auch angesprochen, wir dulden keinerlei Menschenhandel. Allerdings ist es ganz schwierig,
das zu unterbinden. Ist auch einfacher gesagt als umgesetzt.
Ich bin ja sehr in engem Kontakt mit den Menschen, die den Menschenhandel bekämpfen. Und was das für Beweis braucht, auch wenn man es eigentlich weiss, aber dass man dann auch den Richter kann überzeugen kann oder wie auch immer. Und die Gegenanwälte, die genau wissen, was abläuft, aber natürlich immer für Freisprüche kämpfen von denen. Das Ganze zusammen gibt ein Gebilde, wo man merkt, es ist etwas ganz Schlimmes da. Aber die Justiz hat zu wenig Möglichkeiten, zu wenig Mittel. Und da kommt die Frage, muss das sein? Darf das überhaupt sein? Und warum müssen wir da zuschauen?
Tauschen Sie sich da aus mit anderen Kantonen, mit anderen Städten? Zürich ist ja nicht die einzige Stadt mit Strassenstrich.
Über das Projekt Rotlicht, das wir natürlich haben, haben wir ganz viele Gespräche gehabt, in der ganzen Schweiz, haben aber auch Kontakt mit anderen Ländern, Ungarn zum Beispiel und so. Und die sehen das, die sehen die Problematik. Und die werden die eigentlich auch bekämpfen, weil viele von denen, die ja die Zuhälter und Menschenhändler, die da in der Schweiz jetzt Geld verdienen, die sind in ihrem eigenen Land daheim, bauen dann die ihre kriminelle Industrie auf. Und dann haben beide das Negative. Und das Geld, um überhaupt die Infrastruktur aufzubauen, wird in der Schweiz gemacht. Wie früher mal Waffen kaufen und Heroin und so weiter. Alle die, das ist ein internationales Problem. Muss man auch international angehen. Für mich ist einfach tragisch, wir haben ein Ziel gegeben, wo man das tagtäglich sieht, wie das europäisch abläuft. Und da fühlt man sich teilweise auch ohnmächtig. Mhm. Und da muss man jeden Tag dagegen ankämpfen und immer sagen, wir machen wenigstens das, was wir können, und das machen wir aber perfekt.
Was geht Ihnen vor, wenn Sie die Zuhälter sehen, eben wo die Frauen unter unwürdigen Umständen behandeln, die Menschenhandel betreiben? Was löst es aus Ihnen? Schämen Sie sich für Ihre Geschlechtsgenossen?
Das ist immer auch dabei. Es ist immer so die Frage, um was geht es eigentlich auch. Das immer noch die patriarchalen Strukturen, die dort offensichtlicher werden, aber auch wir zum Teil nur in der Schweiz haben, oder die machistische Struktur von denen, das berührt mich als Mann natürlich stark. Das ist der Bereich, was auch ein bisschen um Schämen geht. Sand ist aber auch eine Traurigkeit, also wo dann aufkommt. Vor allem dann, wenn ich mit Frauen rede oder die sehe, wo ihre die Männer, die sie eigentlich misshandeln, auch noch schützen. Und da frage ich mich, was passiert, was ist das eigentlich für eine Erniedrigung, ein Leben lang gewesen oder über Generationen hinweg, dass das überhaupt nicht möglich ist. Und dann kommt eine Art Wut auf in mir. Mhm. Ich bin ein sehr friedfertiger Mensch. Aber da muss ich auch immer wieder sagen, wenn ich diese Typen sehe und wenn sie die Körpersprache, ich habe sie schon mal angesprochen, also sehen, zum Beispiel jemand angerufen von einem Restaurant und gesagt, die sind wieder da. Und meine Gäste kommen nicht mehr, weil sie das Verhalten von diesen Männern nicht vertragen. Das geht, die sollen abhauen. Die ertragen mir schlichtweg nicht. Und dann muss ich auch immer wieder sagen, du hast eine Aufgabe und die kannst du nicht mit Wut lösen.
Sondern wie? Was machen sie mit diesen Gefühlen, die ja irgendwie auch wieder weg müssen?
Da muss ich dann gehen und sagen, was? Und ich tue dann die Wut immer so umsetzen in Handlung. Und zwar nicht in die reinschlagen, sondern versuche, gibt schon ein Konzept, könnte man etwas erarbeiten oder mit wem tun wir zusammenarbeiten, um dort etwas zu verbessern. Und ich merke, sobald ich in die Handlung hineinkomme, mit den Menschen zusammen, die dann mit mir in die Handlung hinein sind, dann geht es mir besser. Dann habe ich es ganz konkret.
Aber kein Sandsack im Büro, wo sich reinginken können. Keine Tischplatte, wo sich reinbeissen
können. Das ist noch ganz lustig. Ich habe gesagt, anders, dann tanze ich. Und ich blödele. Und ich habe zum Glück, ich habe meine Assistentin in meinem Büro, die vertreibt mich dann auch in dem, wir lachen viel. Lachen ist unsere Heilung auch, also so, das Gesundwerden im Schlimmen oder auch in dem. Und ich habe natürlich auch ganz, ganz viel anders. Ich muss dann immer sagen, hey, das ist jetzt Negative. Das Positive, es gibt unglaublich viele positive Sachen, die wir erleben. Und es ist immer auch eine Gefahr, auch jetzt, wenn wir über Schlechter reden, dann vergessen wir das riesige Potenzial, das Tolle, die Kultur, alles. Die Menschen, die da sind, die glücklich sind, das sieht man auf einmal nicht mehr.
Wenn Sie einer sind, der immer das Potenzial sieht, welches Potenzial sehen Sie dann in dieser Silke-Situation? Welches Potenzial sehen Sie in diesen Frauen, die sich dort erniedrigen und in diesen Zuhältern, die unmenschlich sind?
Das ist natürlich dann nur individuell. Ich habe jahrelang auch Kontakt mit Frauen, zum Teil begleitet aus dem Gebiet aus und zum Teil auch Opfer von Menschenhandel. Die leben heute in normalen Verhältnissen, haben zum Teil Kinder, machen das zum Teil besser als irgendeine andere, die es nicht so gut machen. Und die haben wieder Hoffnung, gefunden selber fürs Leben. Und was das Allerschönste ist auch heute noch die Dankbarkeit von vielen dieser Leute gegenüber dem Staat oder der Stadt, wo dann in dieser Art, wie sie haben können helfen, auch geholfen haben, die ist da. Und das spürt man dann auch. Und das ist ganz lustig, wenn sie mit mir jetzt in solche Gecken hineingehen oder in das Restaurant, wo jetzt geführt wird, oder eine Frau, die früher in der Prostitution war, und die macht das unglaublich gut. Und wenn man da reinkommt, dass, ja, das ohne Wort verstehen, dass da etwas Tolles passiert ist, das ist dann wie das andere. Ich würde nicht sagen, das ist immer so, es hat das andere auch, aber es hilft.
Zürich wird jetzt wirklich etwas gegen die Situation machen. Ja. Die Stadt gibt am Mittwoch Details bekannt zum neuen Strichplan, der deklariert, wo dass man darf Strassenstrich machen und wo nicht. Da gehört das Silke jetzt zum Teil schon dazu. Ist eigentlich erlaubt?
Das ist ein Teil ist erlaubt, ja.
Was können Sie uns darüber schon erzählen?
Da darf ich Ihnen noch gar nichts sagen, weil da ist eine Medienkonferenz, die Stadtrat machen. Ich habe einfach eine Hoffnung, dass Politik sich nicht ideologisch ausrichtet, sondern dass sie wirklich schaut, die beste Lösung zu finden und dass sie nicht der Bevölkerung, wo irgendwie so jetzt schon Angst macht vor diesen Auswüchsen, weil man kann den Strich sehr, sehr gut unter Kontrolle haben, nur nicht, wo es sich in dieser Art etabliert hat, wie Silke, weil das ist eine alte Geschichte, wir hatten den Drogenstrich gehabt und nachher die Verelendung, jetzt hätte man besser herschauen können, auch gesetzlich mehr Möglichkeiten gehabt, darum haben wir eine Prostitutionsverordnung, wenn wir da machen, dann kriegen wir das in den Griff, wo niemand muss Angst haben vor der Zukunft mit dem neuen Strichplan.
Was auch noch kommuniziert wird, ist die Prostituiertengewerbeverordnung. Da ist ja jede Stadt, jeder Kanton hat das wieder anders geregelt. Ja. Gibt es da Vorbilder, wo Sie finden, eine Stadt macht das besonders gut?
Es ist einfach so, dass die Welschen so Vorreiter sind nachher und die Erfahrungen von denen ist, es ist gut, aber jetzt ist jede Stadt anders. Mhm. Kleinräumige, grössräumige.
In Bern müssen glaube ich die Prostituierten einen Businessplan vorlegen.
Genau, und alles so. Also man muss wirklich, das eine ist, dass wir gemeinsam schauen müssen, dass wir auf der juristischen Seite etwas Gleiches machen. Weil wenn man sagt, die einen sind schärfer als die anderen und die anderen weniger schafft, dann gibt es die Verdrängung. Und auf der anderen Seite muss man sich auf die Situation in diesen Gebieten konzentrieren und genauer her schauen. Zum Beispiel hat Bern keinen Strassenstrich. Man geht nicht mit anders. Da kann man sich fragen, ist das wegen diesen vielen Männern, wo da sonst nicht herkommen, die anders sind als unsere Freier bei uns auf der Gasse, oder hat das andere Hintergründe? Mhm. Das muss man genauer anschauen. Und darum gibt es immer auch wieder eine andere Lösung.
Ich möchte vor Ihrem nächsten Musikwunsch noch schnell auf etwas ansprechen. Freier, über die haben wir jetzt gar noch nicht geredet, über die Freier in dem Ganzen.
Ich bin ganz froh, dass Sie das ansprechen, weil Prostitution gibt es. Wir sind sexuelle Menschen. Und ich bin auch ganz klar dieser Meinung, wenn man nicht intakte Beziehung hat so, dann, und Lust hat, dann ist das gut, wenn man irgendwo noch mit dieser Lust kann auch ausleben. Die Frage ist immer, wie. Und die Erfahrung in den letzten 40, 50 Jahren in diesem Gebiet ist, dass der Freier immer öffentlicher geworden ist, sich im öffentlichen Raum anders verhalten als früher. Dass die Doppelmoral dennoch weiter besteht. Niemand geht zur Prostitution und doch gibt sie. Es ist das drittgrösste Geschäft in der Schweiz. Also so die mit dieser Doppelmoral. Und ich appelliere an die Freier, dass sie wirklich das Recht der Frauen auf Gesundheit, auf auch körperliche Integrität, einfach ernst nehmen. Mit Integrität meine ich, es gibt keine Gewalt, es gibt keine Erniedrigung, es gibt nichts dort.
Und eben, wenn man von den Freier am Silke redet, dann sind auch das nicht nur Zürcher, sondern man sieht da Autos aus der ganzen Schweiz.
Es ist ja so. Die grossen Probleme im Moment, das ist auch im Drogen damals gewesen, im Letter und im Nidelpark, weit über die Hälfte sind immer die von draussen. Wir wollen ja auch Leute von draussen, die Bahnhofstrasse und anderswo einkaufen können. Es ist immer dann beides. Die Frage ist immer, wie viel sind das, die sich ganz negativ verhalten? Und damit der andere, die sich gut verhalten, eigentlich den Boden entziehen. Ja. Also dort muss man halt herschauen. Aber es ist natürlich mehrheitlich, sind es Menschen, sind es Männer aus anderen Kantonen. Zürcher gehen dann vielleicht irgendwo noch mit der Agglomeration oder eben nach Bern oder Basel oder vor allem jetzt auch nach Winterthur, oder?
Sie selber sind eben auch aus dem Kreis 4, aus Zürich, an der Langstrasse aufgewachsen, als Baby, soweit ich weiss, schon durchs Volkshaus am Helvetiaplatz gekrabbelt.
Jawohl.
Ihre Langstrasse aus der Vergangenheit, darüber reden wir nachher noch. Zuerst aber gehen wir zurück in Ihrem Leben ins Jahr 1968. Sie sind dort 22 gewesen, richtig?
Ja, so ruhig.
Welche Erinnerungen werden wach beim Jacques Dutronc und seinem Paris Seveille?
68 in Paris, von was haben wir geträumt, was ist die Fantasie an die Macht, so Paris, die andere Duft. Also wir haben ja dort den Ison und so die Diskurs der Ringe. Also das Zürich ist so klein gewesen, so klein bürgerlich, also völlig daneben, das musst du weg. London und Paris, aber Paris ist für mich so heimlich gewesen, der Film, die Musik, alles zusammen, das Chanson. Und dann am Morgen Paris, die andere Stimmung, das Croissant, der Blick, die Musik. Oh.
Fokus auf DRS 3 mit dem Rolf Fieli, Mr. Langstrasse.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Das ist Wunschmusik hier im Fokus von Rolf Fieli, der sich als Mr. Langstrasse im Auftrag von der Stadt Zürich in den letzten 10 Jahren dafür eingesetzt hat, dass aus dem verruchten Langstrassenquartier ein Flecken mit Lebensqualität wird. Rolf Fieli, eigentlich wären Sie gerne Tänzer geworden. Wieso ist nichts daraus geworden, aus diesem Plan?
Ja, weil ich halt ich leide nicht so wahnsinnig gern. Und das andere war, es hat ja dort nur so Operntanz gegeben, und das ist nicht mehr, American Jazz Ballett war also das gewesen, oder so Rock.
Jazz Ballett wäre ihr
Ding. Ja, oder Rock'n'Roll. Also, das ist eine ganz andere Form. Heute könnte man es machen. Ich kann auch viele andere Sachen wollen werden. Auch Pantomimen oder irgend so Regisseur, also alles so Fotograf. Oh je. Yeah. Ja, und dann wird man einfach irgendetwas ganz anderes.
Es ist ja schon noch speziell. Sie wirken fein, wirken relativ grazil, schöngeistig. Eigentlich alles andere als das, was man braucht für den Rauch Langstrassenalltag. Wo leben Sie denn die Seiten aus, die vielleicht als Jazz-Tänzer zum Tragen kommen werden? Also wir haben vorher gehört, im Büro tanzen Sie amix.
Also vor allem daheim natürlich und so. Es ist noch, ich kann es gar nicht so beantworten.
Oder habe ich Sie völlig fehlinterpretiert jetzt gerade, wenn ich sage, schöngeistig, fein?
Ich glaube, die Seiten habe ich sicher auch. Aber ich kann auch sehr bestimmt sein. Und also, es ist eigentlich noch, ich kann es gar nicht beantworten.
Wir haben auch vorher gehört, in dem Ausschnitt aus der Silke-Begehung vor einem Jahr, dort haben sie relativ grob geredet, haben sie gesagt, die pissen überall an. Ja. Ist das die Kreis-Keib-Kindheit, die sie so reden lässt? Oder ist das die Erfahrung, 10 Jahre auf der Langstrasse und vorher am Letten?
Ich würde so sagen, ich habe eine Jugend und die hat mich natürlich wahnsinnig geprägt. Also alles, was ich erlebt habe, meine Erfahrungen sind geprägt worden. Und so ist immer alles in allem drinnen. Es ist auch, wenn ich so anschaue, wie viele Sachen kommen mir wieder in den Sinn, die ich früher so gesehen habe, weil die Probleme die gleichen sind, Armut zum Beispiel, wie früher, aber mit einer anderen Schattierung. Und so begegne ich immer wieder am Gleichen. Auch die Art von Rassismus ist ja so, wie ich erlebt habe früher, wo man am Cink gesagt hat oder so, oder höchstens mal, ja, so. Und heute überlebt, der Italiener ist ja, der ist ja irgendwie, der gehört ja zu uns.
Und jetzt haben wir neue.
Ja. Und jetzt erlebe ich eigentlich das Gleiche, wie die erst mal die generelle Abwertung von einem Teil von der Bevölkerung. Dann so ein bisschen daran gewöhnen und dann wieder rübergehen und so, und dann vielleicht einmal ein bisschen gern haben, bis ganz fest gern haben und so. Also alles, was so da passiert, ich begegne dem immer wieder.
Mhm. Eben der Cink, das ist ja ein Teil aus ihrer Kindheit. Sie sind 1946 auf die Welt gekommen, in einer armen Familie mit 2 Geschwistern aufgewachsen. Was aus diesen 40er, 50er Jahren aus dem Langstrassenquartier wünschten sie sich manchmal in die Langstrasse von 2011?
Ja, natürlich schwierig zu sagen, aber ich glaube, ich bin einer, der auch schnell ist. Und ich finde auch Geschwindigkeit nicht etwas Negatives, aber das, was jetzt passiert, die Art extremste Beschleunigung, und zwar überall, auch in der Arbeit zu Arbeit, alles ist schneller, alles muss schneller gehen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, ich will mich noch ein bisschen mehr zurücklehnen, wir haben zu wenig Zeit, um ins Gespräch hineinzufinden, um Gespräch, Beziehungen richtig langsamer anzugehen. Da sind wir ganz ein Kick sofort. Heute kennen die und dann ins Bett und oder anders, ja. Und wenn das Gespräch nicht gerade 5 Minuten gerade gut ist, dann ist es gar nichts so. Das hat für mich aber auch so mit der Verluderung von der Kaffeehauskultur. Ich bin ein typischer Kaffeehaus-Zeitungleser. Wir haben einmal gute Kaffees gehabt. Und das Allerschönste für mich im Moment ist, dass jetzt die wieder zurückkommen.
Welches ist denn so ein Kaffee,
was sie finden? Casablanca kann man sagen, das Rossi ist eins, deine Mutter ist eins, Kaffee für dich ist eins. Es hat dann ein Blush und so, es hat ganz viele so Kaffee jetzt gerade, wo so die Stimmung wieder geben.
Und dort sehen sie stundenlang Kaffee trinken und Zeitung lesen. Oder was machen sie
das dort? Ist ein Teil, wo ich eben, das vermisse ich ja. Ich kann das gar nicht. Ich sitze dann anderswo, wo es nicht so angenehm ist. Sonst sehe ich ja die unangenehme Seite nicht so, oder? Aber ich benutze es immer wieder. Und das ist auch eine Gabe, die ich jetzt entwickelt habe, innerhalb von einer Viertelstunde mich wieder runterzuholen.
Mhm. Mit was?
Da sitzen, mit dem Treffen von Leuten. Und etwas vom Schönsten ist, ich habe unglaublich tolle Mitarbeitende in unserem Departement, das Bezugsnetz. Und ich habe so viele Leute im Quartier rein, wo ich kann einfach reden gehen, oder wenn ich durch die Strasse laufe, wer mich anspricht und so, und die Gespräche. Und sie merken, das geht eigentlich immer um Beziehung. Mhm. Strategien braucht es, aber so Menschen, die meinen, mit Strategien alleine sich in die Welt ins Positive zu bringen, die täuschen sich. Es geht eigentlich immer zuerst um etwas anderes.
Es geht um Beziehungen und es geht bei Ihnen auch um Potenzial. Das haben Sie vorher schon erzählt. Potenzial von Menschen, Potenzial von Quartier. Wie steht es denn um Ihr Potenzial? Rolf Jeli, 65, kurz vor der Pensionierung. Was ist da noch zu holen bei Ihnen?
Ach, das ist immer so schwierig. Also, das ist schon so, dass man sagt, hey, wenn jetzt jemand neben mir sitzt, würde, sag doch du, was ich für ein Potenzial habe. Sonst wirst du als Bleifer und so. Also, ich denke, ich kann verschiedene Fähigkeiten können mir erarbeiten. Ich bin in gewissen Sachen gut. Das ganz, ganz Grosse ist, Menschen begleiten, so diese Sachen. Und das Potenzial will ich wie auch immer eigentlich wieder einbringen. Eins von den Möglichkeiten, und das ist auch die Erfahrung aus meiner Welt. Ich bin noch mit aufgewachsen, wo Probleme von aussen nicht haben wahrgenommen werden, sonst hätte man nämlich anders mit dem Quartier umgehen. Das hat mich geschärft im Blick. Ich habe mich sehr beschäftigt mit der Geschichte, der europäischen, was ist überhaupt geworden, mit dem Faschismus. Faschismus und so. Oder auch mit der Frage von Repression, also Polizei. Dass ich im Polizeidepartement bin, heute ist auch ein Wunsch von mir, das ist nicht einfach die Abneigung. Ich finde Polizeiarbeit etwas unbedingt Notwendiges für die Sicherheit. Ohne Sicherheit läuft schon ganz wenig. Aber die Polizeiarbeit muss in einem Rahmen sein, wo es nicht einfach nur nach Repression stinkt, sondern dass man eigentlich wie mehr wahrnimmt, die Menschen ermöglichen, also Polizisten oder alle die in diesem Sicherheitsbereich, ermöglichen allen anderen Menschen, einfach ruhig zu leben.
Jetzt sind wir eigentlich beim Potenzial der Polizei.
Genau. Und das ist jetzt wie etwas, wo ich wieder dann auch zu mir nehme. Ich muss ja genau das Potenzial auch haben, mit diesen Situationen umzugehen. Und mein Potenzial ist das, vielleicht das Idee überzubringen. Oder auch dort mitschaffen, dass eine solche Art von Potenzial dann wachsen. Also Krisenbewältigungen, aber immer nicht einfach, ja, du arm, sonst kommen wir jetzt ein paar Mal drüber, sondern immer sagen, okay, das ist das, was nicht gut ist, jetzt schauen wir an, was hast du für Fähigkeiten, oh, du hast keine, jetzt gehen wir doch mal auf die Suche nach denen, was mache ich? Und das ist jetzt das, was ich auch für mich will, weitermachen und dann mal schauen, wo kann ich das wieder einsetzen.
Eben, Sie sind ein Mensch, Ihnen wird es langweilig, wenn es keine neue Herausforderung gibt, das heisst, nach der Pensionierung nicht einfach Jazz tanzen in der Küche, nonstop.
Nein. Sie merken, es ist ganz, ganz schwierig für mich, so das zu sagen. Also, aber nein, ich will weiterhin tätig sein. Mhm. In dem Feld, wo ich bin, jetzt schon, wo ich gelernt habe, und das ist ein relativ breites Feld. Und dort will ich weiterhin tätig sein.
Wo sehen Sie sich selber in 10 Jahren? 75?
Ich habe den Amra Suchtenhagen jetzt gerade getroffen an einer Tagung über Sucht und öffentlichen Raum. Und er ist ja ein älterer Mann und völlig esprit, immer noch völlig da, immer noch bewusst für irgendetwas und immer noch dran, das reinzugehen in die Gesellschaft rein und ins Individuum rein, wo möglich ist, und sich dabei nicht zu verlieren. Und das ist für mich ist eher so eine Art so Vorbild. Ich kenne nicht die 1-2 Vorbilder, aber das ist eine Haltung, die ich gerne für mich dann auch hätte. Und wenn ich so also die Augen zutun und träume, dann sehe ich mich in einer Gruppe von Leuten, die es genau um solche Themen gehen, gesamtgesellschaftlich, aber individuelle Themen, mit dem Negativen, aber auch mit dem unglaublich Tollen, das da kann entstehen kann. So, dann sehe ich mich so und mit 70, 80, ich hoffe, dass es noch möglich ist.
Wo sehen Sie die Langstrasse in 10 Jahren?
Ich habe wie zwei. Ich habe eine Horrorvision, dass wir zu einer zweiten Bahnhofstrasse verkommen. Also, oder vielleicht nicht gerade Bahnhofstrasse oder irgendetwas. Das ist die Negativ. Die andere ist, dass wir es fertig bringen, so eine gute Durchmischung herzubringen von Bevölkerung, aber auch vom Gewerbe, dass wir, wie wir es immer gewesen sind, ein spezielles Quartier sind, aber gleich auch ein normales Quartier. Speziell, was heisst das? Eigentlich die grosse Welt in der kleinen Welt. Der dörfliche Charakter, aber gleich unglaublich urban. Also die Mischung, wo wir teilweise, und das ist jetzt keine Fiktion, das ist nicht Überhöhung, sondern wir sind das immer auch gewesen. Wir haben ja die anderen Sachen. Der kleine Hinterhof, der sehr, sehr, sagen wir, fast ländlich ist, haben wir auch immer gehabt.
Sie reden immer noch von mir, obwohl Sie selber gar nicht im Langstrassenquartier wohnen. Sie sind auf Zürich Affolter gezügelt. Das ist richtig, doch ein bisschen etwas anderes als die Langstrasse. Meinen Sie, man sieht Sie auch später, wenn das Amt abgeschlossen ist, noch ab und zu an der Langstrasse, in einem von diesen Cafés?
Ich meine, dass wir nach Zürich Affolter gezogen sind, hat den Grund, dass wir wirklich eine Wohnung gebraucht haben und dann haben wir sie halt dort gefunden. Aber es ist schon, ich glaube, es ist schon so gewesen, dass Zürich Affolter liegt an der Buslinie 32. Mhm. Und die Buslinie 32 fährt halt direkt am Ende von Affolter an die Langstrasse und die Langstrasse durch ins Wiedike-Gebiet, wo sie übrigens auch wunderschön ist.
Danke vielmals, Rolf Jihli, für das Gespräch. Ich habe ganz zum Schluss noch ein paar kurze Fragen, wo ich Sie bitte um kurze Antworten, spontane kurze Antworten. Dass Sie bei der Langstrasse Spuren hinterlassen haben, das ist offensichtlich. Welche Spuren hat die Langstrasse bei Ihnen hinterlassen?
Die Liebe zu dem Quartier ist wieder gewachsen.
Wer ist froh, dass der Jihli Ende Juli endlich weg vom Fenster ist?
Da hat es ein paar Ideologen, die froh sind, dass ich nicht mehr ihnen widerspreche.
Ihre Lieblingsfleck im Langstrassenquartier?
Doch und immer noch Bäckeranlage.
An welchem Ort wird es nicht mulmig?
Militär Langstrasse, Bushaltestelle, die Nacht am 11.
Sie sind ja auch ein musischer Mensch, darum noch die beiden Fragen. Welche Farbe hat das Langstrassenquartier?
Manchmal ist es wirklich hellblau und manchmal ist es in einem guten Rot, so ähnlich das Rot, das da hinten ist beim DRS.
Und
also
wie,
Lebendigkeit.
Und wie tönt es?
Ja, wie tönt es? Es hat so verschiedene Klänge, was ich jetzt sage, ist komisch. Manchmal tönt es mich wie die indische Musik, aber es ist der Free Jazz drin und da sind Chanson drin und auch ein Stefan Eicher.
Danke vielmals, Ralf Fieli, dass Sie sich Zeit genommen haben, um im Fokus vorbeikommen, auf DRS3. Mein Name ist Franziska von Grünigen und ihr könnt das Gespräch mit dem Mr. Langstrasser Ralf Fieli auch nachhören als Podcast auf drs3.ch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und zum Abschluss gibt es noch Janis Joplin, «Me and Bobby McGee». Noch ein Satz zu dem Wunschtitel.
Das war das Empfinden in den 60er Jahren. Ich glaube, mit dem Song bin ich auch in die Welt hineingewachsen.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. For me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, your Bobby baby kept me from the whole world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy down when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.